Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
ICILS. Diese Abkürzung steht für International Computer and Information Literacy Study, eine Art PISA-Studie zur IT- und Medienkompetenz von Schülern. Heute wurden die Ergebnisse veröffentlicht und die sind eher, naja, geht so. Deutsche Achtklässler sind im Mittelfeld, wenn es um digitale Kompetenzen geht. Wir sprechen gleich mit der Autorin der Studie. Außerdem geht es ums Medizinstudium. Da ist die Studienplatzvergabe per NC ja nicht mehr erlaubt. Wie sich angehende Mediziner jetzt bewerben können, das sagen wir Ihnen gleich. Mein Name ist Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Dass Deutschland nicht gerade Spitze ist, wenn es um IT, um Digitales geht, das ist ja mittlerweile ja fast eine Binsenweisheit. Und das könnte auch so bleiben, jedenfalls wenn man sich die digitalen Kompetenzen des Nachwuchses mal so ansieht. Heute wurden die Ergebnisse einer internationalen Vergleichsstudie zu Computer- und Informationskompetenzen von Achtklässlern veröffentlicht. Und die Ergebnisse der Deutschen sind je nach Interpretation geht so bis verheerend. Ein geringer Anteil der Jugendlichen erreicht die Leistungsspitze und ein Drittel verfügt nur über rudimentäre Computerkenntnisse. Ich bin jetzt mit der Autorin der Studie verabredet, mit Birgit Eickelmann von der Universität Paderborn. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Eickelmann, wie haben Sie denn die Schüler genau getestet?
Ja, wir haben wie schon bei der Studie ICLS 2013 computerbasierte Testmodule eingesetzt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler bekommen ganz konkrete Aufgaben aus einem anwendungsnahen Kontext, also beispielsweise ein Plakat zu erstellen für einen Musikwettbewerb oder eine Präsentation zu erstellen zum Thema Umweltschutz. Und dann bearbeiten diese Schülerinnen und Schüler die Testmodule und in interaktiven computerbasierten Lernumgebungen.
Die deutschen Schüler schneiden, wie gesagt, nur mittelmäßig ab. Was heißt das? Also was können sie und woran scheitern die meisten?
Wie Sie gerade auch in der Einführung schon gesagt haben, haben wir etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler auf den unteren beiden Kompetenzstufen. Das ist recht besorgniserregend, denn wenn man genau schaut, was diese Schülerinnen und Schüler können, dann ist das vor allen Dingen das Anklicken eines Links oder das Öffnen einer E-Mail und was sie eben nicht können. Und das ist wirklich etwas, was uns zur Sorge vorangeben oder Sorge geben sollte, ist eben die Tatsache, dass sie eben keine Informationen reflektiert bewerten können.
Was heißt das denn genau? Also was bedeutet das? Also sie können keine Informationen reflektiert bewerten. Das heißt, sie können noch nicht mal vernünftig irgendwas im Internet lesen, recherchieren, sich raussuchen.
Genau, die beiden, die auf den unteren beiden Kompetenzstufen sind, die Schülerinnen und Schüler, die würden also eine Information beispielsweise im Internet finden und würden die nicht hinterfragen, würden nicht schauen, von wem sind diese Informationen, wie sind die einzuordnen und auch nicht wissen, ob sie diese Informationen für weiteres Lernen zum Beispiel benötigen würden.
Empfängnisbereit für Fake News.
Ja, das könnte man schon sagen. Das ist das auch, was wirklich besorgniserregend daran ist, ist, dass man im Prinzip sagen kann, wenn diese Jugendlichen beispielsweise auch auf Informationen stoßen, die von Seiten sind, die eher von rechts kommen oder die Fake News sind, dann würden diese Jugendlichen das nicht bemerken.
Die Ergebnisse haben sich seit dem ersten Test 2013 nicht oder kaum verbessert. Heißt das, weder Politik noch Schulen sind in der Lage, die Kinder sachgerecht aktuell zu unterrichten, auszubilden, wenn es um Computerkenntnisse geht?
Ja, also die Kompetenzen haben sich tatsächlich nicht verbessert und nicht verändert seit der letzten Studie. Das ist natürlich auch ein Ergebnis schon mal für sich. Was wir aber natürlich gesehen haben in Deutschland, dass sich in den letzten Jahren die Schulen auf den Weg gemacht haben. Und das dokumentiert auch die Studie. Also wir sehen schon, dass Schulleiterinnen und Schulleiter beispielsweise in dem Bereich Digitalisierung verstärkt auch schulische Bildungsziele ansetzen und dass auch Lehrkräfte deutlich oder zu deutlich höheren Anteilen jetzt digitale Medien nutzen. Das war ja 2013 auch noch ein sehr verhalten geringer Anteil an Lehrkräften. Aber auf der anderen Seite sind so substanzielle Dinge, was kommt bei den Schülerinnen und Schülern an, wozu nutzen die digitale Medien im Unterricht? Da hat sich nicht viel geändert, sodass wir da noch viel Hausaufgaben haben.
Was muss sich denn ändern? Also es hat sich ja bislang nicht ausgewirkt, also zumindest nicht bei den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.
Genau, man muss ein bisschen berücksichtigen, dass die Daten im Frühjahr 2018 erhoben worden sind. Seitdem sind ja einige Maßnahmen schon auf den Weg gebracht worden. Aber viele Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen in Deutschland, beziehen sich ganz oft, das hat auch die letzten Jahre schon gezeigt, es ist jetzt nicht, dass der Digitalpakt das erste Mal wäre, dass wir in Ausstattung investieren. Wir müssen viel mehr in pädagogische Konzepte investieren. Wir müssen in Lehrkräftequalifizierung investieren. Wir müssen die Schulen bei ihren Schulentwicklungsprozessen unterstützen. Wir müssen, wie zum Beispiel Dänemark, das ja als Spitzenreiter der Studie abgeschnitten hat, also über durchschnittlich hohe Kompetenzen verfügt und auch eine hohe Bildungsgerechtigkeit zum Vorschein bringt. Wir müssen zum Beispiel wie Dänemark auch einfach Unterrichtsressourcen für die einzelnen Fächer bereitstellen.
Sie haben Dänemark genannt. Also was machen denn insgesamt auch die Spitzenreiter? Finnland, Frankreich sind ja auch weit besser als Deutschland. Was machen die insgesamt besser?
Ja, die bringen natürlich insgesamt den Bereich der Digitalisierung in Schule mit mehr Nachdruck auf den Weg. Die haben schon ihre Curricula verändert. In Deutschland sind wir ja gerade erst dabei. Wir haben uns das vorgenommen seit der Implementierung der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt. Da ist so eine Schrittfolge vorgesehen und da möchte man eben, dass die Lehrpläne in den Schulen bis 2021 überarbeitet sein sollen. Aber dann sieht man sozusagen, dafür haben wir uns in Deutschland 5 Jahre Zeit gegeben, was in den anderen Ländern hervorsticht, ist, dass die einfach schneller sind in ihren Entwicklungen und die Dinge mit mehr Nachdruck vorantreiben.
Verliert Deutschland da den Anschluss?
Wenn Sie mich fragen, hat Deutschland schon vor Jahren da leider den Anschluss verloren. Das haben wir 2013 auch schon zeigen können. Wir müssen jetzt, glaube ich, viel Anstrengung investieren, dass wir nicht weiterhin diesen Anschluss überhaupt nicht mithalten können, dass wir mit den Entwicklungen nicht mithalten können. Und irgendwann wäre es, glaube ich, auch mal ganz schön, wenn wir nicht nach Estland oder nach Dänemark fahren würden, uns da Digitalisierungsprozesse anschauen, sondern wenn wir Besuch aus Nachbarländern hätten und die schauen, wie toll wir die Dinge auf den Weg bringen.
Woran liegt das denn? Also es wird ja viel darüber geredet, also über digitale Kompetenzen, über Digitalstrategie der Bundesregierung etc. pp. Wird da zu viel geredet und zu wenig getan oder was ist da aus Ihrer Sicht das Problem?
Ich glaube, das ist eine ganz gute Analyse. Also wir haben ja gute Ideen und gute Konzepte, aber wir brauchen unheimlich lange in Deutschland, um die in die Tat umzusetzen. Und wir müssen jetzt wirklich schauen, wie kommen wir in die Umsetzung. Wir haben auf der anderen Seite ja auch viele Schulen in Deutschland, die sich schon längst auf den Weg gemacht haben. Vielleicht sollten wir auch noch mal schauen und von diesen Schulen einfach lernen, wie die Dinge in die Hand genommen haben. Aber man weiß auch von dem Bereich der Digitalisierung, dass nicht alleine die Schulentwicklungsarbeit vor Ort ausschlaggebend ist. Die Schulen brauchen einfach gute Rahmenbedingungen. Das ist technischer Support, das ist pädagogischer Support, das ist eine pädagogisch sinnvolle IT-Ausstattung. Das sind Lehrkräfte, die in dem Bereich qualifiziert sind, Lehrkräfte, die für den Bereich auch entsprechende Materialien zur Verfügung haben. Und das sind viele Dinge, die wir in Deutschland einfach derzeit in der Fläche noch nicht hinbringen können. Und dann kommen eben solche Ergebnisse zustande. Mhm.
Auch in diesem Bereich hat sich jetzt wieder gezeigt, dass der Erfolg von der sozialen Herkunft abhängt, also Kinder aus Familien mit wenig Geld, die schneiden deutlich schlechter ab als die anderen. Was heißt das für diese Kinder? Also werden die abgehängt sein, massiv schlechtere Jobchancen in der Zukunft?
Ja, also was man sich vor Augen führen muss, ist, dass wir hier über ein Merkmal sprechen, das zunächst mal mit schulischen Leistungen nichts zu tun haben dürfte. Das ist nämlich der Geldbeutel der Eltern. Und wenn man dann sieht, dass wir wieder so eine enge Kopplung haben zwischen eben dem Bildungserfolg jetzt im digitalen Bereich und dem sozioökonomischen Status der Schülerfamilien, dann ist das erstmal hochgradig besorgniserregend. Und wenn man dann weiß, dass von diesen Schülerinnen und Schülern, die eben nicht sozial privilegiert sind, da viele auf den unteren Kompetenzstufen sind und das eben genau diese Gruppe ist, die eben nur klicken und wischen können eigentlich und eben nicht sozusagen reflektiert und produktiv und kreativ mit digitalen Medien umgehen können, dann sind die einfach sowohl in der Arbeitswelt und von ihren beruflichen Perspektiven abgehängt. Aber man muss eben auch sehen, das hatten wir auch gerade schon kurz angesprochen, dass die eben auch sehr anfällig sind für Fake News und für Informationen von außen, die sie einfach nicht in ihrem Alltag auch nicht bewerten können. Und da kommen 2 Dinge zusammen, einmal die Perspektive für die Zukunft und einmal die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen.
Viele Probleme, was auch das, wie die Ausbildung in Deutschland angeht. Viele Perspektiven haben wir aufgezeigt an einer Studie. Deutsche Schüler schneiden bei Computer Skills nur mittelmäßig ab. Warum und was das heißt, habe ich mit der Autorin der Studie Birgit Eichelmann von der Universität Paderborn besprochen. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wer in Deutschland Medizin studieren will, der braucht einen Top-NC. Jahrelang haben die Universitäten ihre Medizinstudenten auch nur nach diesem Kriterium ausgesucht, beziehungsweise sie wurden von der ZVS zugeteilt. Seit 2 Jahren ist das so nicht mehr möglich. Das Bundesverfassungsgericht urteilte 2017, NC Numerus Clausus allein reicht nicht. Die Länder, die haben jetzt ein neues, nicht ganz einfaches Zulassungssystem entwickelt und ab Dezember kann man sich nach diesen neuen Richtlinien bewerben. Lukas Kohlenbach hat sich umgehört, was sich für die Studienplatzanwärter dabei genau ändert.
Tobias Löffler studiert Medizin in Tübingen und setzt sich als Bundeskoordinator für medizinische Ausbildung der Bundesvertretung der Medizinstudierenden für ein faires Auswahlverfahren ein. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte er gehofft, dass die Abiturnote bei der Auswahl der Medizinstudierenden an Gewicht verliert.
Nur weil man ein gutes Abitur hat, ist man ja noch lange nicht geeignet, Arzt zu werden oder eben geeignet für ein Medizinstudium.
Die Richter hatten die Abiturnote als Auswahlkriterium gar nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Nur die Praxis einiger Hochschulen, sie als einzige Grundlage für ihre Auswahl zu nehmen, kritisierte das Verfassungsgericht. Auch Martina Kattmann, Präsidiumsmitglied im Medizinischen Fakultätentag und Gründungsdekanin der Universität Augsburg, betont die Bedeutung der Abiturnote bei der Zulassung zum Medizinstudium. Sie hat dazu geforscht, welche Auswahlkriterien einen Einfluss auf den späteren Studienerfolg haben.
Wir haben in den letzten 15, 16 Jahren eine Reihe an Studien durchgeführt und haben eigentlich gesehen, dass die Abiturnote nach wie vor ein guter Prädiktor ist. Aber es ist eben nicht so, dass es der einzige gute Prädiktor ist, sondern es gibt eben zumindest unter den Studierfähigkeitstests auch gute Prädiktoren, die etwas anderes ausdrücken als die Abiturnote.
Bisher wurden Medizinstudienplatzbewerber über 3 Quoten ausgewählt. 20% der Plätze wurden nur über die Abiturnote vergeben. 60% der Studierenden durften die Hochschulen nach eigenen Kriterien auswählen. Häufig griffen die Universitäten auch hier auf die Abiturnote zurück. 20% der Plätze gingen an Bewerber, die auf ihren Studienplatz gewartet hatten. Zuletzt waren dies häufig über 7 Jahre. Genau diese lange Wartezeit hatte das Verfassungsgericht unter anderem kritisiert.
Die Abbrecherquote und der Studienerfolgsquote ist in dieser Wartezeitquote einfach am schlechtesten.
Gibt auch Tobias Löffler zu bedenken. Das liege nicht unbedingt daran, dass diese Studierenden prinzipiell schlechter seien. Aber mit dem Alter ändern sich Lebensumstände und diese machten es häufig schwierig, das zeitintensive Medizinstudium zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Das sahen auch die Landesregierungen so. Im neuen Staatsvertrag wird die Wartezeitenquote daher komplett abgeschafft. Ersetzt wird sie durch die sogenannte zusätzliche Eignungsquote, die jedoch nur noch 10% der Studienplätze ausmacht.
Diese zusätzliche Eignungsquote wird ausgestaltet durch einen Test, weil das eben neben dem Abitur auch wirklich Eignung ausdrückt. Und das zweite Kriterium, was viele nutzen werden, ist eine medizinnahe Berufsausbildung.
Auch das Auswahlverfahren der Hochschulen wird reformiert. Weiterhin werden über diese Quote 60% der Studienplätze vergeben. Doch die Abiturnote darf hier in Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Die Hochschulen müssen noch 2 weitere schulnotenunabhängige Kriterien bei ihrer Auswahl hinzuziehen.
Also was auch neu ist in der ADH-Quote, ist ein verbindlicher Studierfähigkeitstest. Und weitere Kriterien sind bei den meisten Fakultäten die berufliche Qualifikation, einfach weil man davon ausgeht, wenn man eine berufliche Vorbildung im medizinnahen Bereich hat, dass das auch eine gewisse Vorhersage zulässt über die Leistungen und den Erfolg im Studium. Aber es gibt auch Freiwilligendienste, also soziales Engagement in Form von Freiwilligendiensten sind Kriterien.
Auch wird in Zukunft auf eine bessere Vergleichbarkeit der Abiturnote zwischen den Bundesländern geachtet. Eine mathematische Formel soll helfen, das unterschiedliche Niveau der Abiturnoten in Zukunft auszugleichen. Sie wird gerade noch ausgearbeitet. Auch die Auswahlverfahren der Hochschulen müssen insgesamt besser vergleichbar werden. Studienplatzanwärter, die bei der Bewerbung die entsprechende Universität besonders weit oben auf ihre Wunsch-Uni-Liste gesetzt haben, dürfen in Zukunft durch die Universität nicht mehr bevorzugt werden. Über den Abiturschnitt werden in Zukunft sogar 30 statt wie bisher 20% der Studienplätze vergeben. Eine Erhöhung, auf die insbesondere der Freistaat Bayern gedrungen hatte. Bei Tobias Löffler stößt das auf Unverständnis.
Letzten Endes wurde die Chance vertan, ein wirklich fortschrittliches und neues Zulassungsverfahren zu kreieren.
Stell dir vor, es sind Abschlussprüfungen, aber keiner will dich prüfen. So sieht es mittlerweile bei vielen Handwerks- und Industrieberufen aus, denn die Prüfer, die den Job ehrenamtlich machen, die wollen oder dürfen nicht mehr. Zumindest ist das bei vielen Prüfungsausschüssen in NRW so, die diesen Monat neu besetzt werden müssen. Jetzt haben die Industrie- und Handelskammern nochmal an ihre Unternehmen appelliert, doch noch Leute zu finden, die Lehrlinge zu Gesellen machen. Dirk Groß-Langhoff hat im Ruhrgebiet sich umgeschaut, wie gut der Appell gewirkt hat.
In der Lehrwerkstatt für Industriemechaniker bei Siemens in Mülheim an der Ruhr wird Blech gebogen, gefeilt und gehämmert. Während die Azubis vom ersten Ausbildungsjahr gerade ihre Metallgrundausbildung bekommen, bereiten sich die Azubis vom zweiten Ausbildungsjahr schon auf ihre Prüfung im März vor. Ausbilder Peter Franz behält den Überblick.
Rechts werden teilweise Blechbiegearbeiten gemacht, links Montagetätigkeiten, wo dann einzelne Bauteile schon zu einer gesamten Baugruppe zusammenmontiert werden, ausgerichtet, verstiftet werden, die dann nachher auch eine Funktion hat.
Seit 15 Jahren ist Ausbilder Peter Franz auch Mitglied des Prüfungsausschusses der Industrie- und Handelskammer Essen-Mülheim-Oberhausen für Industriemechaniker. Ehrenamtlich. Das heißt, neben einer Aufwandsentschädigung von 6 Euro pro Stunde werden noch Fahrtkosten erstattet. Das Geld ist allerdings für Peter Franz keine Motivation für das Ehrenamt. Er sieht ganz andere Vorteile darin.
Ich möchte natürlich auch wissen, wie geprüft wird, was geprüft wird, damit ich meine Auszubildenden auch gut auf die Prüfung vorbereiten kann. Von daher finde ich jetzt die Mitarbeit im Prüfungsausschuss schon interessant, macht Spaß. Auch dann Einblick zu kriegen über die anderen Prüfer aus anderen Firmen, was bei denen dann läuft. Man guckt so über den Tellerrand hinaus.
Für die Arbeit im Prüfungsausschuss muss Peter Franz allerdings von seinem Unternehmen freigestellt werden. Bei größeren Unternehmen wie Siemens kein Problem. Doch kleine und mittelständische Betriebe verzichten ungern mehrere Tage auf einen Mitarbeiter. Das führt dazu, dass die Industrie- und Handelskammern alle 5 Jahre ordentlich trommeln müssen, um die Prüfungsausschüsse wieder neu besetzen zu können. Franz Roggemann ist dafür bei der IHK Essen-Mülheim-Oberhausen zuständig. In einigen Branchen sei die Besetzung einfacher als in anderen.
Der Bankbereich ist ein Bereich, wo wir sehr gut mit Prüfern ausgestattet sind. Der Einzelhandel ist ein sehr großer Wirtschaftsbereich in der Region mit vielen Ausbildungsverträgen und da könnten wir noch den einen oder anderen zusätzlich gebrauchen. Wenn man vor Ort, wo die Ausbildung stattfindet, im Prinzip nur in Anführungszeichen die Filiale hat, haben die Mitarbeiter vor Ort eigentlich keine Zeit.
Der leidenschaftliche Aufruf im Sommer sei nötig gewesen, um alle Unternehmen und Betriebe für das Thema zu sensibilisieren. Wenn es nicht mehr genügend ehrenamtliche Prüfer gibt, was dann? Eine Alternative wären hauptamtliche Prüfer. Doch die kommen für die IHK nicht in Frage. Erstens seien sie praxisfern und zweitens müssten sie ordentlich bezahlt werden. Und das würde steigende Mitgliedsgebühren für die Unternehmen bedeuten. Auch Peter Franz will weiterhin Prüfungsausschüsse mit ehrenamtlichen Prüfern. Unternehmen, aber auch die Berufsschulen müssten ihre Mitarbeiter bzw. ihre Lehrer für die Prüfungstage freistellen, sagt der Ausbilder bei Siemens in Mülheim.
Wer soll die Auszubildenden prüfen? Wenn die Ausbilder, die fachliches Personal sind, nicht mehr prüfen dürfen, wenn zum Beispiel die Lehrer auch nicht mehr prüfen dürfen, dann haben wir ja niemanden.
Im Prüfungsausschuss von Peter Franz sind 2 Kollegen in den Ruhestand gegangen. Beide Plätze konnten nachbesetzt werden. Möglicherweise wird die Situation in Zukunft besser, denn mit der geplanten Novellierung des Berufsbildungsgesetzes kommt eine Pflicht für Unternehmen, ihre Mitarbeiter für den Prüfungsausschuss freizustellen. Der Bundestag hat dem neuen Gesetz gerade zugestimmt. Jetzt muss nur noch der Bundesrat grünes Licht geben. Doch für Franz Roggemann von der IHK ist die geplante Freistellungspflicht ein zweischneidiges Schwert. Einerseits findet er alle Maßnahmen gut, die eine Besetzung der Prüfungsausschüsse vereinfachen. Andererseits müsse man jedoch abwarten, ob schon die gesetzliche Pflicht als solche zu mehr Bewerbungen führen wird. Roggemann kann sich jedenfalls nicht vorstellen, ein Mitgliedsunternehmen zu verklagen, nur weil es sich weigert, Mitarbeiter für die Prüfungsausschüsse freizustellen. Denn ihm ist eine gute Zusammenarbeit mit den Betrieben wichtig.
Campus und Karriere. International.
In Indien gibt es mehr als 20 Amtssprachen und dazu noch hunderte Sprachen und Dialekte, die sonst noch so gesprochen werden. Doch das scheint den Indern nicht zu reichen. Fremdsprachenkurse sind äußerst beliebt und seit mehreren Jahren sind Deutschkurse im Trend. Vor allem unter jungen Indern. Viele träumen davon, durch ihre Deutschkenntnisse später einen gut bezahlten Job zu bekommen. Sei es bei deutschen Firmen in Indien oder international. Wie die Inder Deutsch lernen, das hat sich Tobias Zacher mal angeschaut bzw. angehört.
Es ist eine beeindruckende Zahl. Ganze 23 Amtssprachen hat Indien. Neben den weit verbreiteten Hindi und Englisch sind viele weitere regionale Sprachen darunter, zum Beispiel Bengalisch, Tamil oder Marathi. Dazu kommt im Wortschatz mancher Inder immer häufiger eine Fremdsprache, nämlich Deutsch. 20% mehr Teilnehmer bei Deutschprüfungen allein in diesem Jahr, verzeichnet das Goethe-Institut in Indien.
Ich würde sagen, die Inder sind relativ sprachbegabt,
meint Kusum Gupta, eine der rund 60 Deutschlehrerinnen des Goethe-Instituts am Standort Neu-Delhi. Und dennoch, Deutsch ist vor allem zu Anfang für viele Sprachschüler erst einmal eine Herausforderung.
Am Anfang war es sehr schwierig, also Artikel der, die, das hat mein Leben sehr schwierig gemacht, aber nun ist es also viel besser. Jetzt bekomme ich ein bisschen Sprachgefühl auch.
Manchmal kommt es in Akkusativ und sowas, ja. Und es gibt viele Präpositionen. Am Anfang ist es mir auch ein bisschen schwierig gefallen, aber nun gibt es keine Schwierigkeit. Es macht mir einfach Spaß.
Wenn man damit nicht schuftet, dann kann man sagen, dass Deutsch schwierig ist. Sonst kann man nicht sagen, dass Deutsch schwierig ist.
Und das Schuften scheint Ihnen zu liegen. Die indischen Sprachschüler gelten beim Goethe-Institut im internationalen Vergleich als besonders ehrgeizig. Beim Besuch auf dem Campus in Neu-Delhi fällt auf, es sind fast nur junge Menschen, die Deutsch lernen wollen. Leute rund um das 20. Lebensjahr, die so ihre Jobchancen steigern. Und die oft schon gut ausgebildet sind, erklärt Shatabdi Goschlaska, die Leiterin des Sprachenprogramms.
Also sind Ingenieure, die Deutsch lernen, das sind Wirtschaftsprüfer, die Deutsch lernen, das sind auch Architekten. Und das ist der Trend jetzt seit 3-4 Jahren absolut nach Deutschland zu fahren und zu studieren.
Andere wollen lieber gleich nach dem Sprachkurs arbeiten, in einer der mehr als 1800 deutschen Firmen, die in Indien aktiv sind. Gute Deutschkenntnisse, in Indien ist das eine echte Jobgarantie. Zum Beispiel auch bei großen internationalen Tech-Konzernen, die deutsche Produkte von Indien aus anbieten. Ein Jahr am Stück Deutschkurse durchpauken, 5 Tage die Woche, bis man ein gutes Sprachniveau erreicht hat. Das ist eher die Regel als die Ausnahme bei den indischen Teilnehmern. Eine von ihnen ist Banuta, 24 Jahre. Nach einigen 100 Deutschstunden fühlt sie sich beim Sprechen immer wohler. Ob sie ein deutsches Lieblingswort hat? Na klar, sagt sie.
Mitgefühl.
Und die Begründung gibt's gleich dazu.
Heute hat sich die Zeit so verändert, dass niemand das Mitgefühl hat eigentlich. Es gibt viele Armen und niemand mag eigentlich etwas darüber.
Mit diesen Worten verabschiedet sich Banuta. Sie muss weiter in das weiße Schulgebäude gegenüber. In wenigen Minuten beginnt ihre nächste Deutschstunde.